3, 2, 1 live. Eckart, schön, dass du da bist.
Hallo Franz, danke, dass ich dabei sein kann.
Unbedingt. Ich will jetzt gleich irgendwie über Sport mit dir reden, weil wir im Vorgespräch so viel über Sport gesprochen haben. Aber wir fangen, glaube ich, erstmal an. Wer bist denn du und was machst du?
Ja, ich bin Eckart Pech. Ich bin 57 Jahre alt und bin bei der Init AG zuständig für den Bereich Gesundheit, Informationssicherheit und für IT-Services.
Ja. Dann ist das, müssen wir mal ein bisschen näher porträtieren. Erstens, was bedeutet Gesundheit, Informationssicherheit, IT-Services? Das sind dann die Industriesegmente bei euch, oder?
Ja, genau, so kann man es sagen. Wobei Informationssicherheit natürlich ein Querschnittsthema ist.
Okay. Und was macht denn die Init genau?
Die Init gibt es seit 30 Jahren und die hat sich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung verschrieben und hat dort große Erfolge auch eingefahren. Und ich glaube, wir erleben es auch täglich, dass wir uns nach mehr Digitalisierung in der Verwaltung sehnen. Und das ist das Herzstück der Init AG.
Und in Summe würde man sagen, ihr seid IT-Services Consulting-Dienstleister oder?
Ja, mehr sogar. Wir haben auch Beratungskomponenten und Agenturkomponenten. Und wir hatten ja eingangs kurz zum Thema Gesundheit gesprochen. Mit der Firma HBSN, die seit Anfang 25 bei der Init ist, dehnen wir uns eben über den öffentlichen Sektor auch in den Gesundheitssektor aus.
Okay, das macht Sinn. Deine Rolle genau ist, du bist im Vorstand?
Das ist richtig, ja.
Genau. Und du bist auch Geschäftsführer für eine Einheit oder? Wie ist das geschehen?
Ja, solange die HBSN noch nicht verschmolzen ist, bin ich auch Geschäftsführer der HBSN.
Okay, verstanden. Ja, dann gucken wir uns noch mal an, wie sieht das C-Level noch so bei dir aus? Also wie sieht euer Vorstand aus? Wen gibt's noch?
Wir haben den Vorstandsvorsitzenden, den Harald Felling, den CEO. Dann haben wir den Kollegen, der das Kaufmännische macht, der Axel Kaufmann. Dann haben wir den Kollegen Gregor Kölsch, der sich um einige Industriesegmente kümmert. Und zwei Kolleginnen, Sandra Valentin und Julia Lekemeker, die sich vor allem die Liefereinheiten aufteilen.
Okay. Und kannst du so ein paar Fakten zur Init sagen? Also kannst du so ein bisschen Größenordnung und solche Themen mitgeben?
Gerne. Wir sind 1500 Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland. Wir haben neben Deutschland als natürlich Hauptachse Standorte in Tschechien, in Österreich, in der Schweiz und in Portugal und sind bei der Umsatzgrößenordnung etwa bei 250 Millionen Umsatz.
Verstanden. Ja, dann gucken wir uns doch mal gleich an, wie du da überhaupt hingekommen bist. Erzähl uns doch mal, wie hat alles angefangen?
Mein Jobeinstieg war in der klassischen Technologieberatung. Das war nicht unbedingt das, was ich mir damals gewünscht und vorgestellt habe. Aber ich fand einen Satz sehr plausibel von dem Gründer der Firma, dass nämlich die IT einen riesen Einfluss auf die Art und Weise haben wird, wie wir arbeiten. Und das war im zarten Jahr 1996, 97. Das war damals die Firma Diebold, Teil der Debis. Und die Debis ist dann Teil der T-Systems geworden. Und als Teil dieser Integration durfte ich dann für 6 Jahre nach Amerika gehen und die Geschäfte der Firma Detecon dort führen. Im Anschluss daran bin ich dann im Jahr 2009 zurück nach Deutschland gekommen, gleich in die O2 Telefonica eingestiegen, habe mich dort um die Informationstechnologie kümmern dürfen bis zum Jahr 2014. Und ab 2014 bin ich dann zur Allianz gekommen als Teil im Vorstand der globalen Technologieorganisation, die heißt heute Allianz Technology.
Mhm.
Das ist dann übergegangen 2019 in eine Vorstandsrolle bei der CompuGroup Medical, was dann auch so mein Übertritt in das Gesundheitswesen war.
Mhm.
Gefolgt von der HBSN im Jahr 2024, die 2025 dann von der Init akquiriert worden ist.
Irgendjemand hat im Podcast mal gesagt, du bist dann quasi ein Beutekind.
Teilweise, ja. Im Init-Kontext absolut, ja.
Okay, verstanden. Ja, mega spannende Reise natürlich. Du hast am Anfang gesagt, dass du hast also entgegen deiner Erwartungen in der Tech-Beratung gestartet oder so.
Was ja, das war nie mein festes Vorhaben. Ich kam aus einer Welt in den 90ern, da war IT schon wichtig, aber war eher so getrennt. Und mittlerweile ist ja IT ein integraler Bestandteil von jedem Geschäftsfeld. Marc Andreessen hat ja gesagt, any business is a software business. Und ich glaube, das kann man auch spüren und merken. Von daher würde ich ex post sagen, das war eine sehr glückliche Fügung.
Und was war dein Plan?
Mein Plan war eher in eine klassische Strategieberatung einzusteigen.
Okay.
Strategie und Marketing.
Wolltest du schon während der Studienzeit auch mal Vorstand werden oder ins Management?
Ins Management, ja. Der Wunsch, Vorstand zu werden, der hat sich so ja nach der Jahrtausendwende eingestellt, wo ich mir das ein bisschen besser habe vorstellen können und dann auch gedacht habe, das wäre eine schöne Aspiration.
Okay. Bist du jemand, der so Karriereplanung gemacht hat? Also so richtig sich überlegt hat, welche Schritte mache ich als nächstes?
Als ich dieses Zielfoto hatte, dass ich gerne mal Vorstand werden möchte, hatte ich dieses abstrakte Zielfoto, ohne aber eine feste Kenntnis der Stationen auf dem Weg dahin. Ich habe von vielen Ansprechpartnern Anregungen auch wahrgenommen und habe immer gesagt, was ist denn so eine gute Stehzeit, die man haben kann? Mir hat mal einer gesagt, es gibt diese Kann-Soll-Muss-Regeln, nach 3 Jahren kann man wechseln, nach 5 Jahren soll man, nach 7 Jahren muss man wechseln. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Eine weitere Regel habe ich mal von einem Admiral beim Militär gehört. Das ist die 3-Jahres-Regel. Erstes Jahr lernen, 2. Jahr gestalten, 3. Jahr genießen. Ich glaube, in jeder dieser Regeln ist eine kleine Wahrheit drin. Aber genauso ehrenvoll und richtig ist es auch, eine komplette Karriere bei einem Unternehmen zu verbringen. Mein Weg war ein bisschen ein anderer, wirklich ankommen, lernen, gestalten, Impact haben. Kolleginnen und Kollegen entwickeln und dann weiterzugehen und weiter zu marschieren und auch letztlich weiter zu lernen.
Okay, wenn du jetzt so zurückblickst auf die Karriere mit den ganzen einzelnen Stationen, was wäre so ein Tipp oder ein Learning? Wäre das genau das oder hast du da noch was anderes?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man relativ offen ist, dass man ein Metaziel hat. Das kann das Ziel sein, ich möchte Vorstand werden, aber dass man auch Augen und Ohren offen hat im Sinne von Möglichkeiten, die sich einem im direkten Umfeld ergeben, um dort auch zugreifen zu können, ohne vernagelt zu sein, in eine bestimmte Richtung marschieren zu müssen. Das ist natürlich für jeden ganz individuell. Für mich ganz persönlich kann ich aber sagen, dass es immer diese Mischung war eines Zielbildes auf der Metaebene mit einem taktischen Zugreifen auch, wenn sich konkrete Möglichkeiten ergeben, gepaart mit so einem inneren Gefühl der Unruhe, die dann entsteht, so nach 4, 5 Jahren.
Okay, das ist ein guter Tipp. Wenn du jetzt so in deinen Tag reinschaust, jetzt kann ich mal die erste Sportfrage stellen. Hast du heute schon trainiert?
Nein.
Noch nicht. Was du heute noch trainieren?
Nein.
Okay. Wie startet denn dein Tag? Gib uns mal so ein One Day in the Life of.
Also typischerweise, ich bin so ein früher Vogel. Ich stehe gerne auch um 6 auf. Dann trinken meine Frau und ich einen Kaffee. Und dann setze ich mich aufs Fahrrad und fahre in die Arbeit. Wenn ich halt hier vor Ort bin. Und dann ist es ein Cocktail aus persönlichen und virtuellen Meetings. Inzwischen allerdings deutlich mehr virtuelle Meetings, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen und auch Kunden bundesweit verteilt sind. Das ist so der Durchschnittstag. Dann gibt es natürlich auch andere, wo ich dann versuche, möglichst viele physische Treffen mit Kundinnen und Kunden und auch Kollegen zu machen.
Okay.
Dann auf Reisen bin.
Okay, verstanden.
Dann kann der Start auch schon mal früher sein.
Okay. Und wann mündet der Tag in den Feierabend?
Das ist ganz verschieden, aber ich bin eigentlich ein fester Verfechter von dem Glauben, dass nach 8 bis 10 Stunden, die man konzentriert und produktiv arbeitet, man auch irgendwie eine kleine Pause braucht, sodass ich, wenn ich früh anfange, zwischen 7 und 8, auch versuche, zwischen 6 und 7 dann einen Schlussstrich oder einen Pausenstrich zu ziehen. Wenn es da noch was zu tun gibt, kann man das auch aus dem Homeoffice machen. Aber in der Regel so zwischen 6 und 7, würde ich dann sagen, ist dann Pause.
Okay. Wenn du so durch deinen Tag durchgehst, gibt es irgendwelche Sachen, auf die du nicht verzichten kannst, wo du sagst, es sind volkskritische oder auch so, dass du die brauchst für dich, damit du natürlich auch durch den Tag konzentriert durchkommst?
Für mich sind sehr wichtig 2 Dinge. Interaktion und tatsächlich Kaffee.
Okay.
Nicht aus einer Koffeinabhängigkeit, sondern auch aus so einer Gewöhnungs- und Belohnungseinstellung. Für mich ist es eine kleine Belohnung, wenn ich zur Kaffeemaschine gehen kann und mir ein Espresso rauslassen kann.
Okay, verstanden. Bist du ein richtiger Kaffeekenner? Auch nicht. Das ist einfach nur so wirklich so ritualmäßig,
ja,
her, oder?
Ja. Wobei ich schon unterscheiden kann, wenn Kaffee echt gut schmeckt.
Okay.
Es gibt so Termine, wo ich dann bei Kolleginnen oder Kollegen oder auch anderen Firmen Termine wahrnehmen darf, wo ich dann merke, da ist jetzt ein echter Barista am Werk und den Unterschied würde ich dann schon sagen, schmecke ich. Aber ich bin selber nicht in der Lage, das sowas zu erzeugen.
Ich bin so eher beim Level, dass ich sehe es nur an der Milch. Okay, interessant. Gibt es sonst irgendwelche Belohnungsmechanismen oder so, die dir auffallen?
Das ist witzig. Für mich ist tatsächlich auch Sport und frische Luft eine Belohnung. Für mich ist schon der Weg morgens mit dem Fahrrad in die Arbeit und nachmittags mit dem Fahrrad zurück aus der Arbeit ist für mich schon eine kleine Belohnung. Mhm. Nicht, weil ich dann sage, jetzt ist vorbei, sondern der Kopf, das wissen alle Zuhörenden wahrscheinlich genauso gut wie ich, der hört ja nicht auf zu arbeiten und man denkt weiter nach. Mhm. Aber mit mehr Sauerstoff, mit der Bewegung der Beine, kriegt man nochmal andere Perspektiven, andere Dimensionen und Ideen. Mhm. Und das ist für mich echt Belohnung. Und natürlich eine Runde Sport ist für mich auch Belohnung, ob es jetzt eine Runde Schwimmen, eine Runde Laufen, eine Runde Radeln oder ein bisschen Krafttraining ist. Das finde ich auch immer sehr gut.
Du machst Triathlon, da müssen wir jetzt dann echt dann gleich nochmal kurz drüber sprechen. Wenn du Fahrrad fährst, wie lange fährst du?
Ganz verschieden, also oder meinst du zur Arbeit?
Zur Arbeit, genau, erstmal.
Zur Arbeit fahre ich 35 bis 40 Minuten, je nach Gemütlichkeit.
Aber ist schon eine gute Strecke auf jeden Fall. Machst du jeden Tag? Oder halt,
wenn es Wetter zulässt, ja. Okay. Aber wenn ich hier arbeite, mache ich das schon, weil ich das einfach, ja, wie gesagt, wie eine Belohnung finde.
Interessant. Okay, fährst du mit Kopfhörer?
Ja.
Also hörst du auch was währenddessen?
Ja, oder? Ich höre Podcasts.
Ah ja, okay, interessant. Was hörst du so für Podcasts, außer Behind the Sea? Muss nicht sagen.
Den natürlich sowieso. Ich mag gerne das Morning Briefing vom Handelsblatt und ich mag auch gerne Meckel und Mattes.
Mhm. Okay, verstanden.
Und wenn ich wirklich lange Zeit habe, das passt aber nicht in eine Fahrradfahrt, Lex Friedman.
Okay, ja, das ist echt lange. Da muss man sich 3-4 Stunden oder das muss man auf Etappen hören, ne?
Ja, der hat auch kürzere, aber das stimmt schon, das sind so 3 Stunden, das ist eher für ausgedehnte Autofahrt.
Mhm. Okay. Wie konsumierst du sonst Informationen, Medien und so? Wie bleibst du up to date?
Also auf den genannten Wegen, Podcasts, ich lese auch viel. Ich lese am Wochenende tatsächlich immer die Wochenendausgabe vom Handelsblatt.
Ah.
TV weniger, Bücher lese ich und natürlich Interaktionen mit Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freundinnen aus dem Netzwerk.
Okay, verstanden. Wie wichtig ist Netzwerk?
Sehr individuell, für mich persönlich extrem wichtig.
Okay. Wie hast du dir das aufgebaut und gepflegt? Hast du da auch eine Systematik gehabt oder ist das einfach durch die Zeit?
Es ist eine Mischung. Das eine war für mich, dass ich zu jedem meiner ehemaligen Chefinnen und Chefs in irgendeiner Form versuche, Kontakt aufrechtzuerhalten und Kontakt zu pflegen. Das ist in der Intensität variabel, aber das ist sicherlich eins. Dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, zu denen es noch Kontakt gibt. Und dann gibt es natürlich auch im Umfeld der Arbeit ein formelles und ein informelles Netzwerk. Und all das versuche ich für mich zu nutzen, weil es natürlich immer mal wieder Situationen gibt, wo ich mir entweder Friendly Fire wünsche auf etwas, was ich mir vorgenommen habe oder was ich vorstellen möchte. Oder aber auch vielleicht in Situationen, wo ich nicht genau weiß, was die beste Lösung ist, mir eine Einschätzung mit einer ganz anderen Perspektive erhoffe.
Interessant, ja. Gut, jetzt mal kurz in die Gesundheitswelt, weil da bist du ja auch industriell verankert. Du machst selber Triathlon, das ist ja auch ein Sport, der kostet A, viel Zeit. Würdest du sagen, kostet der wirklich Zeit oder bringt der dir eigentlich sogar mehr dann am Ende?
Also er bringt mir sehr, sehr viel, weil es doch interessant ist zu sehen, wie viele im Umfeld, im engeren und weiteren Umfeld selber Triathleten sind.
Mhm.
So dass ich nicht wenige Gespräche habe, die dann so ein Cocktail sind aus einem Sportdialog und einem geschäftlichen Dialog. Ich finde Triathlon auch sehr, sehr interessant, weil es ja ein Multidisziplinensport ist, der nicht nur aus Radfahren, Schwimmen und Laufen besteht, sondern auch aus Material, aus Ernährung, aus Training. Und diese vielen Dimensionen übereinander zu legen, um dann zu einem Zeitpunkt X eine gute Leistung abzurufen, finde ich extrem bestechend, weil man eigentlich nie am Ziel ist mit dem, was man kann und aus jedem Training, aus jedem Wettkampf unglaublich viel über sich lernen kann.
Susanne, stimmt, ist eigentlich wirklich eine vielschichtige Disziplin, auch mit Material und Ernährung. Achtest du viel auch auf Ernährung?
Ich versuche es, mir gelingt es nicht immer. Ab und zu mache ich auf dem Abbieger zur Kaffeemaschine auch mal, weil ich in die Schokoladenstolper falle und sage, jetzt kann es auch mal ein Riegel dazu sein. Das liegt dann einfach in der Natur der Sache. Manchmal ist die Belastung einfach höher und dann ist auch der Zuckerbedarf ein bisschen höher.
Okay, also nicht gezwungen. Und wie viel würdest du sagen, also was hast du deine Trainingszeit? Also wie strukturierst du dir das, dass du beides schaffst?
Ich bin ja nun nicht so ein Intensiver. Ich bin wirklich ein Hobby-Triathlet. Mhm. Und um das einigermaßen gescheit zu machen, muss man irgendwie so zwischen 6 bis 10 Stunden schon machen. Immer mal wieder auch Intensiveinheiten. Mhm. Da sind die Trainingslehren unterschiedlich. Das hängt auch vom Ambitionslevel ab. Aber ich versuche das wirklich unterzubekommen, um am Ende des Tages auch die persönliche Zufriedenheit zu haben. Weil wenn ich unter 6 bis 10 Stunden Sport pro Woche bin, dann bin ich auch schwer zu ertragen.
Okay.
Und das versuche ich schon unterzukriegen.
Okay. Ich habe letztens irgendwo auch in einem Podcast gehört und auch in einem Buch gelesen von so einem Harvard-Forscher. Der forscht eigentlich für Leadership, aber der wird so der Happiness-Prof genannt. Arthur Brooks heißt der, glaube ich. Mhm. Weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast.
Ja,
da geht's, darum, was ist eigentlich glücklich sein oder happy sein? Und da war eine These, wenn man die Sachen, die man sich vornimmt, macht. Mhm. Also wenn quasi der Wunsch an sich und an sein Leben und die eigentliche, also die Expectations versus Reality sozusagen sehr deckungsgleich sind. Mhm. Und das ist ja eine ganz interessante Definition. Jetzt würdest du sagen, du bist jemand, der viele Sachen macht, die er sich auch vornimmt? Also dass das relativ deckungsgleich ist?
Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen.
Okay.
Ja.
Weil oftmals, glaube ich, da gibt es die Leute und bestimmt auch den Zuhörenden da draußen so, die nehmen sich was vor, zum Beispiel mal öfter zum Sport zu gehen und so. Und dann sind das alles Leute, die natürlich einen sehr, sehr fordernden Job haben. Wie kriegt man das dann trotzdem hin, die Sachen zu machen, die man sich vornimmt? Also hast du da für dich irgendwie Rezepte, Best Practices?
Ich glaube, man muss realistisch sein bei seinen Zielen. Mhm. Ich meine, klar kann man sagen, ich nehme mir das Ziel Langdistanz-Triathlon mit einer Qualifikation für Hawaii vor. Dann kann ich sagen, das ist in Ordnung, aber dann bist du bei 15 bis 20 Stunden Training pro Woche. Das ist für mich nicht abbildbar, beziehungsweise klar wäre es abbildbar, aber ich entscheide mich dagegen, das abzubilden, weil der Einschnitt, den ich neben dem Sport und der Arbeit auch in die Familie machen müsste, ist mir einfach zu viel. Mhm. Ich habe aber großen Respekt vor allen, die das schaffen. Für mich ist zum Beispiel ein Ziel, was ich sehr genieße, dass ich jetzt auch versuche, mit meinen Söhnen Triathlon zu machen. So habe ich mit meinem großen Sohn gerade in 73 in Valencia gemacht. Und vielleicht war die Zeit jetzt nicht sensationell bestechend, aber das Gefühl, mit dem eigenen Sohn Schulter an Schulter einen ganzen Wettkampf zu bestreiten, für mich ist das was ganz, ganz Fantastisches und ein ganz großes Geschenk, dass ich das durfte und erleben durfte und konnte.
Okay, also realistisch sein schon mal mit den Zielen. Gibt es noch irgendwelche pragmatischen Tipps?
Ja, wenn das Ziel einen längeren Weg beinhaltet, auch unterwegs sich nicht zu schade zu sein, zu kalibrieren, nachzusteuern. Einerseits erstens die Frage, ist mein Weg der richtige auf dem Ziel? Im Sinne von, sind die Fortschritte so, wie ich es mir vorstelle? Mhm. Und dann kann ich natürlich auch die Wege modifizieren und über die Wege nachdenken. Und das andere ist auch bezogen auf Realismus. Du hast ja den Forscher Herrn Brooks da zitiert. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn man sagt, das ist unrealistisch, dass man sich das eingesteht und sagt, das ist nicht machbar. Mhm. Und das ist total in Ordnung, finde ich. Mhm. Weil auch das ist ja dann eine Lernchance, dass man sagt, warum war es denn nicht machbar? Was hätte ich denn anders machen können? Und dann kann es sein, entweder ich passe meine Methodik an oder ich sage, ich setze mir halt realistischere Ziele.
Mhm. Hast du das im Business-Kontext dann auch so?
Das versuche ich schon, ja.
Okay, weil das ist auch schwierig im Business-Kontext, sich dann auch realistische Ziele zu stecken, oder?
Es ist schwierig, ja. Und es ist natürlich so, dass wir in einer sehr dynamischen Umgebung gerade leben, wo man nicht wirklich voraussagen kann, was passiert gerade. Ich meine, abgesehen davon, dass wir globale Konflikte haben, die einen massiven Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen haben. Wir haben eine zunehmend rezessive Stimmung hier in Deutschland, wenn man die anguckt. Und wir haben natürlich eine gigantische Disruption durch KI, die sämtliche Geschäftsmodelle, die die letzten 30, 40 Jahre gerade im Umfeld von IT super funktioniert haben, komplett in Frage stellt. Wenn man die Leistungsfähigkeit von Agentic Coding heute anguckt, das Ganze gibt es erst seit Ende 22 und überlegt, wo man heute steht,
ja.
Damit hätte ja keiner gerechnet. Aber das ist eine Riesendisruption für die Geschäftsmodelle, in denen auch wir als Init AG unterwegs sind.
Was sind dann so die Fähigkeiten und oder Charaktereigenschaften, die man in der Zukunft haben sollte, speziell wenn man auch mal in den Vorstand möchte?
Also ich glaube, man muss fleißig sein. Man muss neugierig sein. Man muss resilient sein. Man muss offen sein, kollaborativ und darf auch für sich selbst die eigenen Werte nicht auf der Strecke lassen. Und was jedem bewusst sein muss, das ist eine bewusste Entscheidung und das hat auch einen Preis. Das ist eben aus meiner Erfahrung schwer zu erreichen mit dem Ziel einer 35- bis 40-Stunden-Woche. Es gibt durchaus mal Spitzen, da können es auch mal 60 bis 80 werden. Und wenn das so ist, dann verzichtet man auf Dinge.
Okay.
Und das ist, glaube ich, etwas, was man bewusst tun muss, wenn man sagen muss, das ist mir wichtiger als XYZ.
Okay, verstanden. So Fleiß, Neugierde, Resilienz, Offenheit, Kollaborativ, sind das Sachen, die man üben kann oder lernen kann?
Ich glaube, man lernt sie automatisch, wenn man sich dem nicht verschließt. Aber das ist für mich eben auch ein integraler Bestandteil auf dem Weg. Dieses Thema Offenheit ist ganz, ganz wichtig. Resilienz, wenn man jetzt sagt, man hat extrem schwierige Situationen, das würde ich jetzt bei mir mal sagen, ich hatte extrem schwierige Situationen, wo mir auch eine Lösung nicht transparent war. Dadurch habe ich auch Resilienz, glaube ich, ein Stück weit gelernt und auch die Möglichkeit geschenkt bekommen, zu sagen, ich guck neu drauf und bewerte die Dinge neu. Und dass man während dieses ganzen Pfades mit einem sehr offenen Visier geht und ich sage, ich muss bis dann das und das in der und der Industrie, in der und der Firma erreicht haben. Das war nicht mein Weg. Der mag woanders zu funktionieren und für andere funktionieren. Mein Weg wäre das nicht.
Okay, verstanden. Und dann so, du sagst, du hattest sehr schwere Zeit oder Entscheidungen, meinst du dann so beruflich sozusagen, ne, wo man nicht
weiß? Beruflich und privat.
Was ist die Lösung?
Was ist das Ergebnis und kann es eventuell auch ganz schlimm für mich ausgehen?
Okay. Und solche Sachen sind dann so die Sachen, die lernen einen dann Resilienz wahrscheinlich auch, ne? Offenheit, schätze ich mal, auch in einem guten Weg. Und Fleiß, wie lernt man Fleiß eigentlich?
Es gibt so dieses schöne Wort Grit oder Biss, das ist so das amerikanische Wort dafür. Ich glaube, das hat man oder man hat es nicht. Und wahrscheinlich hat jeder Mensch das in anderen Dimensionen. Der eine hat es, wenn er sagt, ich möchte meine Kinder großziehen. Es ist mir total wichtig, dass die durchschaffen, dass die mich immer sehen als erstes. Das ist ja auch eine Form von Fleiß und von Leistung. Und das andere kann halt sein, wenn ich sage, ich arbeite an einer Präsentation, an einem Thema, gehe da so vorbereitet rein, dass ich wahrscheinlich 30-50% mehr weiß als die Fragen, die mich erwarten. Aus einem Anspruch und auch einem intellektuellen Interesse an dem Thema.
Interessant.
Okay. Also das ist die berühmte Extrameile oder das mehr machen.
Okay. Das hat man dann, das ist dann wahrscheinlich so zum Teil ein bisschen Erziehung, Sozialisierung während Kindheit etc. Und dann irgendwie auch so, ist das so ein Motivationsding, weil man sagt, okay, dafür ist man motiviert, dafür nicht oder woher kommt das?
Ich glaube, das hat jeder. Die Frage ist, in welcher Dimension haben das Menschen?
Okay.
Einige haben es in Familie, andere haben es in Hobby, weitere haben es im Beruf. Die Frage ist nur, ob man das Geschenk bekommt in seinem Leben, dass man sieht, wo ist denn mein Fach, wo ich sage, das macht mich total happy und das passt total. Und das muss nicht immer die Vorstandsposition sein, überhaupt nicht.
Okay. So beruflich war das bei dir dann?
Weil man ist dann, sorry, dass ich das noch ergänzen darf, ich glaube, man ist dort gut, wo man richtig Freude dran hat. Und dann ist man automatisch auch fleißig.
Okay. Und du hast es für dich ja sozusagen in der Vorstands Rolle dann realisiert? Oder also, dass du das, dass das was ist, wo du dich so motivieren kannst, wo du Grit hast?
Auch, ja.
Oh, genau. Und auch noch andere, wo noch?
Ich würde sagen, Sport schon und ich glaube auch ein Stück weit Familie. Das ist schon was Besonderes, wenn man Familie, Frau und Kinder hat, das ist da so die Kinder zu begleiten, das ja, da brauchen wir auch Grit.
Ja, auf jeden Fall. Und wie hast du das entdeckt? Einfach durch Try and Error oder wie findet man sowas? Weil man sagt immer, follow your passion, aber wenn ich das nicht weiß, was das ist, wie soll ich es dann folgen sozusagen? Ne?
Also ich glaube, es ist eine Mischung, es ist vielleicht eine genetische Prägung, die man hat und man hat auch Vorbilder, die man sich irgendwie sucht und vielleicht ist das ein bisschen cheesy, aber trotzdem sage ich das. Also zwei große Vorbilder für mich waren meine Mutter, die aus einfachsten Mitteln als Volksschullehrerin es geschafft hat, Entscheidungen lebend, sich ein Haus zu erarbeiten und zu erwirtschaften bei wirklich kleinem Geld, kleinem Gehalt, selber ein Haushaltsbuch immer geführt hat und die ist morgens um 5 aufgestanden und hat die Schulaufgaben ihrer Schüler korrigiert.
Ja.
Das fand ich beeindruckend. Und eine andere prägende Figur war mein Schwiegervater, der so klassisch und schön schwäbisch immer gesagt hat, wenn man was macht, dann macht man es gescheit. Das waren sehr, also aus dem familiären Umfeld, zwei prägende Figuren. Und das kann man noch ergänzen, natürlich auch aus dem beruflichen.
Ja, macht total Sinn. Okay, sonst irgendwelche Sachen, vielleicht so Best Practices, Tipps, die ich vergessen habe, jetzt nachzufragen?
Also ich glaube, vergessen hast du nichts. Ich denke, das Wichtigste ist immer, dass man schon ein Ziel hat auf dem Weg, aber offen bleibt und dass man Ausgleiche hat.
Mhm.
Ventile. Oder auch Felder, in denen man mal die Möglichkeit hat, auf sich selbst draufzuschauen und zu gucken, in welcher Mechanik man sich gerade bewegt und was man vielleicht auch ändern könnte. Und diese Perspektive auf sich selbst schafft man aus meiner persönlichen Erfahrung am ehesten, indem man auch mal in ein anderes Umfeld, in einen anderen Raum einfach schlüpft. Mhm. Das kann Sport sein, das kann Familie sein. Das können Freunde sein, aber ich glaube, diese Balance ist extrem wichtig.
Also dann ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel sitzt auf dem Rad oder beim Laufen oder so, dann kannst du sozusagen ein bisschen in einem anderen Raum und kannst auf die beruflichen Themen irgendwie anders drauf gucken und anders reflektieren oder wie meinst du?
Total, total. Okay. Du hast gerade ein super Beispiel gebracht beim Laufen, du bist ja auch aktiver Läufer.
Mhm.
Also für mich ist es so, ich denke ja beim Laufen nicht nur darüber nach, wie kann ich schneller laufen,
ja,
schneller schlaufen, sondern ich denke über viele Meeting XY, Agenda für das Meeting, was packe ich in die Präsentation? Also manchmal denke ich, sollte ich mir nicht einen Zettel und einen Stift oder irgendwie so ein Diktaphon mitnehmen oder sollte ich, ich glaube, meine Uhr kann das mittlerweile auch, die kann mehr als ich, das dann auf die Uhr sprechen, damit ich den Gedanken nicht verliere.
Okay, verstehe. Ja. Okay, guter Tipp auf jeden Fall, wenn man sich festhakt, einfach mal eine andere Aktivität machen, außer weiß ich nicht, Arbeiten, Beruf etc. Wenn man dir jetzt den beruflichen Kontext entweder wegnehmen oder verbieten würde, also ab morgen würdest du es nicht mehr machen, was würdest du dann machen?
Da ich in so einer Situation schon mal war in der Vergangenheit, ist das eine gute Frage. Für mich persönlich hat total gut funktioniert. Ich hatte mal so eine Pausenzeit, da habe ich mich auf einen Langdistanz-Triathlon vorbereitet, wo man tatsächlich die 15 bis 20 Stunden braucht, die sich aus meiner persönlichen Einschätzung nicht mit einer Berufstätigkeit vereinbaren lassen. Das heißt, man muss sich irgendeine Mission suchen, die wirklich große Teile vom Tag erfüllt, die einem auch ein Resultat liefert, wo man Ergebnisse sieht und wo man ein Ziel hat, auf das man zuarbeitet.
Okay, sehr cool. Hey, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat super Spaß gemacht.
Danke, Franz. Ich fand es auch toll und toll, dass du das Format machst.
Super, ja. An alle, die jetzt noch dabei sind, bitte gebt uns gerne Feedback, wenn ihr Kontakt haben möchtet oder auch direkt nehmt gerne den mit uns auf. In den Shownotes findet ihr die LinkedIn-Profile und sicherlich auch eine andere Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Alle Themen rund um Interim oder permanente Executive-Besetzungen, Programme, Linienmanagement, alles, was interimistisch oder eben permanent besetzt werden muss, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Eckart.
Danke, Franz. Alles Gute.